Hallo ihr da draußen und willkommen zu Board Game Bravery, dem Podcast für alle, die den Mut zum Miepeln haben. Heute reisen Jascha und ich nicht nur durch die Welt der Brettspiele, sondern sogar durch die Zeit selbst mit euch, denn unser Ziel ist der Kristall des ewigen Lebens und damit ist unser Spiel Eternitium von Ornament Games. Uns wurde Eternitium samt Erweiterung freundlicherweise von den Jungs von Ornament Games zur Verfügung gestellt. Dementsprechend ist das hier ein Rezensionsexemplar, was wir besprechen, aber ihr kennt uns, wir haben natürlich da keinen Einfluss auf unsere Meinung zugelassen, wir holen uns nur Rezensionsexemplare von Sachen, die wir scheinbar gut finden. Hallihallo Jascha.
Hallo Max, was für ein Intro.
Danke, ich war auch ein bisschen stolz auf mich.
Ja und ewiges Leben, ne? Wer hat da schon keinen Bock drauf?
Fairerweise, auch wenn wir es jetzt in dieser Folge suchen, ich glaube ewiges Leben ist ganz schön scheiße.
Ja, geht mir genauso.
Weil du musst ja an vielen Stellen, also erstmal heißt ewiges Leben ja nicht automatisch ewige Gesundheit. Das heißt, stell dir mal vor, du alterst weiterhin. Mhm. Und bist dann irgendwann nur noch so ein in der Ecke liegendes Häufchen Elend, kannst dich nicht mehr bewegen, bist geistig auch nicht mehr so ganz auf der Höhe, musst das Ganze aber noch so 600, 700, 800.000 Jahre, bis du, keine Ahnung, zerfällst, über dich ergehen lassen.
Dann bist du irgendwann so ein Skyrim-Draugr, hier so ein abgemagertes Fast-Skelett, was nur noch liegen kann, bis es einmal aufgeweckt wird in so 80 Jahren.
Jetzt weiß ich, warum die so angepisst sind. Ich kann es plötzlich nachvollziehen.
Ja, die haben
nicht
halt
nur,
ganz,
dass du in ihrem Wohnzimmer stehst, aber
die haben halt ganz wenig Lebensenergie und dann kommt einfach so nach 500 Jahren oder wie lange so ein Depp da reingelaufen und labert was von irgendeiner goldenen Klaue und ja. Dann steht er bei dir einfach vorm Bett. Gruselig sowas.
Und sucht einen Typen, der in einem Spinnennetz hängt.
Ja, genau. Also, Freak.
Erstes Mal durchspielen war ich sehr enttäuscht von diesem Typen im Spinnennetz.
Meinst du moralisch enttäuscht?
Ja.
Ja, ich habe irgendwie damit gerechnet.
Ich war ein netter Kerl, hab gedacht, ach komm, der hängt in der Klemme und dann verrät er uns einfach.
Als ich das jüngst nochmal gespielt habe, ist mir aufgefallen, dass die entweder liegt das an der deutschen Tonspur, aber die ist halt vom Timing her richtig scheiße. Weil der Typ fällt aus diesem Netz runter, wenn man ihn befreit. Und während er noch so am Boden kauert, sagt er sowas von wegen so, haha, du wirst mich nie kriegen oder so. Und dann hast du genug Zeit, ihm eine draufzuhauen.
Ah. Das klingt wirklich scheiße.
Ja, das ist wirklich nicht so besonders schlau von ihm gewesen. Ja, typisch Elder Scrolls Spiele. Ne? Die Vertonungen sind immer ein bisschen hakelig.
Ja, leider ja.
Mein Lieblingsdialog in Oblivion. Zwei NPCs treffen sich. Schönen Tag. Schön, euch zu sehen. Ich mag euch nicht. Auf Wiedersehen. Richtig schön.
Das kann ich nicht sagen, das klingt wie ein Dialog bei mir auf der Arbeit, aber manchmal ja. Ich mag euch nicht. Auf Wiedersehen.
Ich mag euch nicht.
Oh, das wäre so wunderschön, wenn ich so auf der Arbeit reden könnte. Das wird ja gesellschaftlicher Standard erwartet.
Ah, verdammter Standard.
Apropos gesellschaftlicher Standard, Jascha, wollen wir mal in unsere übliche Rolle verfallen.
Glaubst du, die Skyrim-Abschweifungen gehen den Leuten auf die Nerven?
Ja, ich glaube, die meisten haben eh schon abgeschaltet, also von daher.
Ja, komm, schnell.
Jetzt haben wir wieder das harte Team.
Genau, der harte Kern ist geblieben und wir haben ja nun mal auch ein echt cooles Spiel, über das wir reden heute.
Ja, das finde ich nämlich auch. Denn, wie ich schon im Intro angeteasert habe, ihr Lieben, geht es einmal um Eternitium, was im Deutschen von Ornament Games verlegt wird und ursprünglich von Haumea Games aus Belgien. So, dazu schon mal der kurze Input. Eternitium ist ein kompakter Deckbilder, den wir für 1 bis 5 Spielende haben und der uns in die Rolle von Zeitreisenden versetzt. Wir sind dabei kompetitiv unterwegs, ganz wichtig. Ne? Mhm. Teambuilding hilft hier niemandem, denn den Kristall, den kann nur einer haben und ewig leben kann auch nur einer. Wichtig. Also müssen wir natürlich den Kristall des ewigen Lebens finden, bevor es jemand anders tut oder aber natürlich bevor wir uns in der Zeit verlieren. So ganz schwülstig mal ausgedrückt.
Ja, aber kann buchstäblich passieren, wenn man nicht das richtige Portal zur Hand hat.
Ja, das definitiv.
Da steckst du fest.
Das kann auch, also mir ist das, als wir gespielt haben, häufiger passiert, als mir lieb ist.
Ja, mir auch. Ich erinnere mich.
Autor von dem Spiel ist Thomas Callier und die Illustrationen, welche ich, muss ich einfach mal sagen, wunderhübsch finde, also da habt ihr mich wieder erwischt. Wir haben wieder ein Spiel, wo ich die Illustrationen wunderschön finde. Es sind von Baptiste Perez. Mhm. Und das Spielen dauert auch gar nicht so lange, habe ich festgestellt. Also mit Erklärung und allem Pipapo waren wir, glaube ich, mit der Runde mit einer Dreiviertelstunde, Stunde fertig. Mhm. Das heißt, ich würde schätzen, die Angabe vom Hersteller mit 30 Minuten pro Runde, wenn alle wissen, was sie tun, ist, denke ich mal, recht realistisch und recht schaffbar, oder?
Ja, genau. Deckt sich so mit meiner Einschätzung, ne, abzüglich Erklärungszeit und Regelphase, passt das.
Ja, perfekt. Alter ab 10 Jahren würde ich auch so unterschreiben, wie es der Hersteller sich gedacht hat.
Mhm.
Und das Ganze gibt's auf Deutsch für unsere Community dann seit 20. September schon zu kaufen bei Ornament Games. Liegt ungefähr bei 23 Euro, aber inklusive einer coolen Promokarte für euer Spiel schon direkt. Kann man also auch so gesehen nicht meckern, finde ich.
Das stimmt.
Hinzu kommt noch, dass für alle Begeisterten der Brettspiel-Upgrades, nenne ich es jetzt mal, gibt es als Erweiterung noch eine Spielmatte, die ungefähr bei einem 20 liegt. Und seit 12. Mai gibt es auch noch eine Erweiterung, die neue Karten mit ins Spiel bringt und neue Missionen quasi. Könnt das Ganze nämlich auch solo spielen. Deswegen 1 bis 5 Spielende.
Mhm. Ich glaube, Max, dass wir Eternitium schon mal vor Monaten in einer News-Folge so angeteasert hatten. Also falls das bei dem einen oder der anderen von euch noch ein kleines Fragezeichen im Kopf ist, in irgendeiner News hatten wir davon geredet, dass die Jungs von Ornament Games an einer Lokalisierung arbeiten für ihren nächsten Titel. Und ja, das lösen wir hiermit ein. Das war Eternitium. Nur um das mal aufzulösen.
Stimmt, genau. Die haben natürlich die Lokalisierung für den belgischen Titel übernommen. Das glaube ich auch schon eine ganze Weile her, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wann.
Ja, ist schon ein
Asche
bisschen.
Das dürfte
so nach Chronofall irgendwo gewesen sein.
Ja, ich glaube auch. Also ein paar Tage länger her. Falls ihr es nicht mehr wisst oder noch nicht seitdem dabei wart, hört die Folgen nach.
Unbedingt.
Oh, schön. Ja, aber das war eigentlich soweit schon mal so die wichtigsten Randinfos zu Eternitium. Jascha,
ja.
Hast du noch irgendwelche Infos, die ich vergessen habe? Passiert ja durchaus mal.
Ja, ein ganz schöner Zusatz tatsächlich. Und zwar gibt es Eternitium auch digital bei Boardgame Arena.
Oh, also, sehr schön. Das ist mir tatsächlich auch noch nicht aufgefallen.
Ja, ich weiß nicht, ob das frische News sind. Ich habe es auf der Website gelesen und dachte mir, hey, ist doch auch ganz gut zu wissen, weil Boardgame Arena erfreut sich ja auch bei unseren HörerInnen größerer Beliebtheit immer mehr. Ne? Also nicht erst seit Corona, sondern nachhaltig sozusagen.
Ist ja auch eine tolle Möglichkeit, um mit deinen Freunden zu spielen, egal wo sie in Deutschland sitzen. Ne?
Mhm.
Man kann ja sonst nicht so häufig mal mit seinem Kumpel, Kumpeline, die in Nürnberg wohnt, ganz entspannt zocken. Wenn man selber irgendwie in Kiel wohnt oder so, da ist Boardgame Arena dann tatsächlich schon eine ganz coole Sache, besonders durch die unterschiedlichen Modi ja auch. Ne?
Genau.
Wo du dann entweder Realtime oder Turn-Based machen kannst. Ich weiß von einem Freund von uns zum Beispiel, der spielt mit seinem Onkel, glaube ich, ganz, ganz viel Azul und so, per Turn-Based. Das ist dann halt immer, wenn man gerade Zeit hat, macht man mal eben seinen Zug so ungefähr, ne? Und die spielen dann über Tage quasi so Azul-Runden durch.
Das ist auch ganz cool. Das ist ähnlich wie Quiz-Duell. Das habe ich eine Weile lang häufig gespielt.
Oh ja,
wo du dann
das habe ich
auch immer gesuchtet. So viel Zeit hast.
Das habe ich auch hart gesuchtet, muss ich tatsächlich zugeben.
Ja.
Das war immer gut. Das hat immer Spaß gemacht.
Das
gleich stimmt. mal wieder installieren hier.
Ja,
gut. Willst du was zum Thema und Setting sagen oder soll ich da weitermachen mit meinem Monologo?
Ah du, ich mach mal den Story-Part und lese da einfach vor, was auf der Packung selber draufsteht, beziehungsweise in der Anleitung. Weil hier werden schon wieder, finde ich, die Hintergrundstory und Mechaniken schon sehr schön angeteasert. Das ist einer von diesen Texten, die wirklich sehr schön das ganze Spiel zusammenfassen, finde ich. Hier steht nämlich: Eternitium, der Kristall, der ewiges Leben verspricht. Niemand weiß, wo er sich befindet oder in welchem Zeitalter er zu finden ist. Der Kristall ist durch einen uralten Zauber geschützt, damit er nur gefunden werden kann, wenn man zu einer ganz bestimmten Zeit eintrifft. Ein verrückter Wettlauf zwischen Zeitreisenden beginnt, öffnet Portale, um in verschiedene Zeitalter zu springen, nutzt dabei Technologien, um den Kristall schneller zu erreichen, hilfreiche Informationen zu sammeln oder die anderen auf Umwege durch die Zeit zu schicken. In diesem unerbittlichen Wettstreit zählt nur eines: Wer wird den Eternitium-Kristall am schnellsten finden? Ihr schlüpft in die Rolle von Zeitreisenden, die antreten, um vor den anderen den Eternitium-Kristall in die Hände zu bekommen. Aber es ist nicht nur ein Wettrennen, sondern es ist ein Wettlauf durch verschiedene Zeitalter. Ihr könnt euch durch das Ausspielen eurer Aktionskarten immer näher an den Eternitium-Kristall heranarbeiten. Legt ihn frei, indem ihr nach und nach den darauf liegenden Zeitalter-Kartenstapel abbaut. Erwerbt neue Technologien, um eure Decks zu verbessern. Durch geschicktes taktisches Vorgehen könnt ihr schneller als die anderen Zeitreisenden sein. Und? Das ist so der Einleitungstext drumherum. Nur als kleine Zusatzinfo, es gibt in diesem Spiel noch einen Solo-Modus und der hat sogar noch eigene Spezialmissionen, wo eine KI in Anführungsstrichen eine Rolle spielt, storytechnisch. weil so immer noch mal so ein kleines Setting mit dazu aufgemacht wird. Und ich muss sagen, ich bin auf den Geschmack gekommen, Max, für solche, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, für solche Mischtexte, wo eben der Hintergrund und so die Kernmechaniken des Ganzen schon so angeteased werden. Das gefällt mir total gut. Das bringt das Spiel sehr gut auf den Punkt. Auch hier jetzt bei Eternitium. Hat mir total gefallen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, aber ne, jetzt sind wir schon echt durch diesen Text mitten im Thema. Ne, wir haben was über Zeitalterkarten und Portale gehört und dass wir unsere Mitspielenden hier in die Irre führen können. Max, lass uns das doch im Mechanikteil jetzt mal ein bisschen auseinanderklamüsern, was da so passiert.
Ja, das kriegen wir ganz einfach hin. Wir haben das ja schon ein bisschen angeteasert, es ist einfach ein Deckbuilding-Game. Das bedeutet, wir starten erstmal pauschal mit einem sogenannten Basisdeck. Mechanisch können wir das dann mit dem Erwerb von Technologiekarten aufwerten. Das so zur allgemeinen Mechanik schon mal dazu, ne? Mhm. Dann gibt es noch die Portalkarten, die ermöglichen uns das Reisen in bestimmte Zeitalter. Ne? Macht auch Sinn, wir brauchen, um irgendwo hinzureisen, erstmal ein Portal.
Yes.
Das soweit dazu. Wie läuft das Ganze aufbaumäßig eigentlich ab? Wir haben vor uns, hat jeder seine Kristalltafel, nennt sich das. Das ist so ein bisschen unser Playerboard, wenn ihr so wollt. Da haben wir in der Mitte ganz optisch schick den Kristall des ewigen Lebens zu sehen. In der Mitte.
Genau.
Also eigentlich haben wir das Spiel schon geschafft, wenn wir den Rest des Aufbaus weglassen.
So schnell kann es gehen.
Genau.
Das ist die sehr einfache Edition.
Genau, das ist die sehr einfache Edition. So einfach wäre es ja aber langweilig. Machen wir uns nichts vor. Dementsprechend gibt es einen weiteren Kartentyp, nämlich die Zeitalterkarten. Die Zeitalterkarten sind im Endeffekt das, was uns das Leben schwer macht. Je nachdem, wie viele Spielende wir haben, legen wir eine bestimmte Anzahl an Zeitalterkarten zufällig bereit, mischen die und packen die auf unseren Kristall obendrauf, sozusagen. Also wir müssen uns erst durch x Zeitalter durcharbeiten, weil wir haben ja gerade bei Jascha gelernt, wir müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Zeitalter da sein, damit wir den Kristall überhaupt finden können. Das variiert dann halt je nachdem, wie viele Spielende wir haben. Von 10 bis 8 ist alles dabei. 8 natürlich, je mehr Spielende, desto weniger Zeitalterkarten haben wir, weil das Spiel sowieso grundsätzlich dann ja schon länger dauert. Da hat man dann auch so ein schönes Pendel. Je mehr Spieler, desto weniger Einzelrunden, ne, so nach dem Motto. Das finde ich ist eine ganz nette Mechanik auch, um das so ein bisschen zu pendeln, wie man das, ja, wie man die Länge steuert, nenne ich das jetzt mal vorsichtig. Mhm. Genau, ansonsten haben wir ganz klassisch die Unterscheidung in der Auslage oben. Also wir haben einmal nebst unserem kleinen Täfelchen auch noch eine allgemeine Auslage oben. Das Darstellen der allgemeinen Auslage und der Nachziehstapel und so wird euch vereinfacht, wenn ihr die Matte habt. Deswegen finde ich die Matte persönlich eigentlich ganz cool. Ihr habt oben einmal in der obersten Reihe die Portalstapel. Es gibt 4 Portalarten insgesamt. Es gibt einen Diamanten, es gibt ein Quadrat, es gibt einen Kreis und es gibt ein Dreieck. Das sind so die klassischen Formen. Die findet ihr auch ganz einfach auf den jeweiligen Zeitalterkarten. Also das ist dann quasi vor oder hinter den Artworks versteckt, sozusagen. Da seht ihr immer, welche Portalform brauche ich jetzt hier eigentlich. Ist ein ganz einfaches Schlüsselschlossprinzip. Dreieckportale öffnen, Dreieck-Zeitalterkarten und gut.
Ja.
Also
wenn man als Dreijähriger dieses Klötzespiel drauf hatte mit den Formen, dann schafft man das ja auch.
Vorausgesetzt, man war nicht der Stärkste im Kindergarten und hat das Quadrat in den Kreis gekriegt.
Stimmt.
Das ja, geht natürlich Stärke, auch.
Ob man mit körperlicher Kraft auch Eternitium gewinnen kann. Man kann die anderen zum Aufgeben zwingen.
Ich verzog, du kannst die anderen halt in den Schwitzkasten nehmen, bis sie aufgeben.
Gib mir den Stein.
Welchen ja. Stein? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hab da auch noch nichts gefunden. Oh, schön. Ja, das ist einmal die obere Auslage, die Portalkarten. Dann haben wir da drunter direkt die Basistechnologie. Das sind die Basis-Upgrade-Karten sozusagen. Die günstigeren Upgrades, wenn du so willst, die auch ein bisschen schwächer sind. Die sind besser als eure Basiskarten, aber schwächer als der nachfolgende Typ, nämlich die fortgeschrittenen Technologien. Die sind in der Anschaffung ein bisschen teurer, sind dafür aber auch, muss man einfach ganz ehrlich so sagen, besser als die anderen Technologien. So ja. Habe ich das zumindest persönlich empfunden. Da kann Jascha mich gerne einmal korrigieren, wenn ich mich da irre.
Nein, das ist der Zweck dahinter. Ne? Die sind teurer, können dafür mehr und am Ende, wenn wir zur zu einer theoretischen Putt-Situation kommen. Wenn es mehrere Gewinner gibt, dann sind die auch stichentscheidend. Aber da kommen wir gleich am Ende zu, denke ich.
Genau. Genau, genau. Also ich komme gleich nochmal dazu, wie so ein Zug abläuft. Braucht ihr euch also keine Sorgen machen, wenn ihr jetzt denkt, hä, was redet der da von all den Auslagen und Karten? Keine Panik auf der Titanic, das kriegen wir alles hin. Na, ich will euch nur erstmal verdeutlichen, wie die allgemeine Auslage aussieht und dann wird es auch nachvollziehbar, wenn wir nicht gleich in dem Zugablauf anfangen, von bestimmten Dingen zu reden. Und dann denke ich gleich, ah, da kommt das her. Merken wir uns also diese beiden Sachen oder diese drei Sachen erstmal für später. Der letzte Teil der Auslage unten sind die Zeitalterkarten. Ja, es gibt noch mehr Zeitalterkarten als die, die wir uns ausgesucht haben. Da gibt es auch einmal wieder den Nachtsichtstapel und zwei aufgedeckte Zeitalterkarten. Bei den Technologien sind es jeweils drei. Ne? Da ganz wichtig, die Auslagen werden auch immer schön brav nachgefüllt, so wie ihr das bei Deckbuilding Games halt kennt. Ne? Einer nimmt was weg, es wird nachgefüllt. Fertig. Genau. Wie funktioniert der Spielzug allgemein? Beziehungsweise die Spielvorbereitung können wir nochmal eben abschließen, damit, dass ihr natürlich zu Anfang habt, ihr von jeder Portalform eine Karte auf der Hand und eine Basistechnologie namens Druide. Die hilft euch dabei, eine Zeitalterkarte euch von eurem Stapel anzugucken, denn das ist der Clou. Der Stapel auf eurem Kristall ist verdeckt. Wenn ihr keine Karten habt, mit denen ihr euch diesen Stapel angucken könnt oder Karten davon angucken könnt, wisst ihr nicht, welche Technologien da oben drauf liegen, welche Zeitalter da oben drauf liegen. Das heißt, ihr wisst nicht, welches Portal ihr braucht. Aber auch das dafür gibt es gleich noch einen Clou. So, also, wie läuft so ein Spielzug eigentlich ab? Das erste ist, ihr macht eure Spielzüge einzeln durch, bis ihr mit allen Schritten durch seid und das Ganze im Uhrzeigersinn. Das ist so das Einfachste. Wir haben keine Simultanzüge, nichts. Einer macht seinen Zug fertig, dann ist der nächste Spielende dran. Das finde ich ist immer ganz angenehm, ist zwecks der Übersicht, finde ich, auch ein bisschen einfacher. Da muss man ja aber wissen für die Planung beim Spielen. Ne? Das kann, ne? Wenn wir zu fünft spielen, weiß ich, es sind vier Leute vor mir dran. Das heißt, ich kann frühestens beim zweiten vor mir anfangen nachzudenken, was möchte ich denn von dem haben, was da liegt, weil im schlimmsten Falle kommt nichts von dem, was da liegt, bei mir an. Ne? Das muss man immer so ein bisschen mit berücksichtigen. Am Zugablauf habt ihr auch nochmal unten in Icons auf eurem Spielertableau liegen. Also auch da, wenn man die Grundregeln verstanden hat und vielleicht einen kleinen Hänger hat und denkt, was, wie war nochmal der erste Schritt im Zug, kann man da unten kurz nachgucken. Das ist mit Symbolen gearbeitet. Sehr, sehr verständlich, finde ich, mit der Ikonografie. So meine Meinung. Der erste Schritt in eurem Zug ist immer, ihr müsst ein Portal aus dem Portalvorrat oben nehmen. Dementsprechend wählt ihr eins aus, ne, könnt ihr euch aussuchen, Kreis, Quadrat, Diamant, Dreieck, ne, wir kennen das Spiel, und fügt es eurer Hand hinzu. Jetzt kommt der Clou, weswegen wir uns in der Zeit überhaupt verlieren können. Wenn keine Portale mehr da sind, sind keine Portale mehr da. Dann wird dieser Schritt übersprungen. Also, wählet weise, wählet mit Bedacht. Sonst bleibt ihr irgendwo in der Zeit hängen. Das wäre auch nicht so prickelnd.
Tja.
Der zweite Schritt ist nun, ihr könnt von eurer Hand Aktionskarten spielen. Diese Aktionskarten könnt ihr beliebig, also eine beliebige Anzahl spielen, ne? Bis ihr halt keine Karten mehr in der Hand habt. Dann müsst ihr aufhören. Oder ihr entscheidet euch vorher aufzuhören. Das ist eine andere Sache. Ne? Also, aber ansonsten könnt ihr halt Aktionskarten spielen und spielen und spielen und spielen, bis ihr verrückt werdet. Bis ihr keine Karten mehr in diesem auf der Hand habt. Ne?
Es macht auch keinen Unterschied, ob man jetzt Karten spielt oder behält, weil am Ende wird die Resthand ohnehin abgeworfen.
Also genau, das kommt in Schritt 3 dann gleich, so ist es.
Ach so, okay.
Ihr könnt den Schritt 2 auch komplett überspringen, und wir kennen es wahrscheinlich aus vielen anderen Deckbuilding-Games, um sogenannte Karten zu zerstören. Das heißt, ihr könnt sie aus dem Spiel entfernen und müsst sie nicht in euren Ablagestapel packen, um da dann euer Deck ein bisschen auszudünnen. Weil wir kennen es alle von solchen Spielen wie Hero Realms und Co. Wenn das Deck irgendwann richtig pumped ist, dann will man keinen Zug damit verschwenden, dass man ein Gold zieht.
Das ja, der Müll muss Sachen, rausgebracht ne? werden regelmäßig.
Genau, man cycelt halt die Karten raus und zerstört sie, um eben, wie gesagt, sie zurück in die Schachtel zu legen und damit aus dem Spiel zu entfernen. Wenn ihr das tut, habt ihr gleichzeitig noch einen weiteren Vorteil, denn ihr zieht in dem Falle im weiteren Spielverlauf auch mehr Karten. Wie viele, erzähle ich euch gleich, aber dazu schon mal so, den Schritt 2 überspringen kann schon Sinn machen.
Das stimmt.
In Schritt 2 ist allerdings auch der Punkt, dass ihr ja eure Portale spielt. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Die kommen in dem Bereich auch mit dazu. Also da ist immer vorsichtiges Arbeiten angesagt, weil ohne Portale kommt ihr in der Zeit nicht weiter, ne? Also es ist so dieses Risk-Management, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, ne?
Mhm.
Thema Risk-Management ist auch nochmal ein wichtiges. Ich habe ja mit angesprochen, ihr wisst nicht, welche Zeitalter auf eurem Stapel liegen. Was macht ihr also, wenn ihr keine Karten habt, die euch verraten, was liegt gerade oben? Dann könnt ihr entweder, wie ich schon gesagt habe, den Schritt 2 überspringen, um euch dadurch einen kleinen Vorteil zu verschaffen, vielleicht das Deck ein bisschen auszudünnen hier und da, ne? Oder, jetzt kommt der Clou, ihr könnt auch einfach ein Portal nutzen und ein bisschen gambeln. Ihr könnt also versuchen, einfach mal auf das Glück zu vertrauen und auf gut Glück ein Portal spielen und sagen, das ist bestimmt die oberste Zeitalterkarte, das passt schon.
Ja.
Dann dreht ihr die oberste Portalkarte um, die oberste Zeitalterkarte um und guckt, ob es ebenfalls das Portal zeigt, was ihr gespielt habt. Wenn das der Fall ist, perfekt. Das Zeitalter wird wie gewohnt abgelegt und ihr könnt euren Zug einfach weitermachen. Wenn nicht, dreht ihr die Karte um, mischt den Stapel wieder und geht dann einfach aus eurem Aktionszug sofort raus.
Mhm. Und dieses Mischen kann super ärgerlich sein, denn es gibt auch Technologiekarten, durch die man schon einen gewissen Teil in den Zeitalterstapel vor einem reinlooten kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe mit großen Kosten so eine fortgeschrittene Technologie erworben und die schon eingesetzt, kenne die ersten 3 Karten und dann verhaue ich diesen Gamble und muss das alles neu mischen, ne, dann, ja, habe ich verkackt.
Dann hätte dann besser laufen können. Genau. Wichtigen Punkt, den Jascha gerade anspricht, es gibt Karten, die lassen euch Zeitalterkarten auf die Vorderseite drehen, also auf die sichtbare Seite. Die bleiben dabei erhalten. Ihr mischt also im Zweifel einen Stapel mit 3 offenen Karten darin. Die bleiben so, wie sie waren. Also es wird beim Mischen nach diesem Fail, sag ich jetzt mal, nach dem gegambelten Fail, wird nicht wieder umgedreht alles. Also Dinge, die ihr aufgedeckt habt, bleiben zumindest aufgedeckt. Immerhin etwas. Aber Versagen dabei wird nicht nur mit mangelndem Wissen bestraft, sondern im nächsten Schritt bekommt ihr auch weniger Karten zurück am Ende des Spielzuges. Das erkläre ich gleich dann in Schritt 5 der ganzen Geschichte nochmal. Problematischerweise ist euer Zug natürlich dann auch vorbei, wenn ihr gegambelt habt. Das heißt, ihr springt in die, sag ich mal, ich nenne es immer so schön Upkeep-Steps vom Magic-Spielen her. Da macht ihr nichts mehr, da macht ihr nur noch Management, sag ich jetzt mal. Ne, denn der Schritt 3 ist, was Jascha schon gesagt hat, wir legen alle verbleibenden Karten von unserer Karte mit der Vorderseite auf den Ablagestapel ab. Wichtig ist übrigens, ihr dürft euren eigenen Ablagestapel jederzeit angucken. Die anderen Mitspielenden müssen dafür hingegen eine Technologie, nämlich eine fortgeschrittene haben, den Robo-Dieb. Das heißt, er ist keine Open Information für eure Mitspieler, nur die oberste Karte ist Open Information, weil sie halt offen liegen muss.
Mhm.
Nachdem ihr in Schritt 3 alles abgelegt habt, dürft ihr euch mit Schritt 4 eine Technologie erwerben. Und da kommen wir jetzt dazu, dass uns Technologien, wie, ich glaube, du hattest es so schön formuliert, so auf zeitliche Abwege führen. Denn ihr könnt euch entweder eine Basis oder eine fortgeschrittene Technologie nehmen. Der einzige Unterschied, den es dazu gibt, ist, wie teuer die Technologien sind. Denn die Basistechnologien, die kosten euch eine Zeitalterkarte. Die fortgeschrittene Technologie sind beide Zeitalterkarten, die ihr euch nehmen müsst. Diese werden dann von der Auslage in der Mitte, werden die offen auf euren Zeitalterstapel draufgelegt. Das heißt, immerhin, ihr wisst, was es ist. Ihr könnt also dementsprechend die Portale sehr schnell dazu sammeln. Aber ihr habt halt auch ein bis zwei Zeitalterkarten mehr als die anderen plötzlich. Ne? Auch wieder so ein bisschen der Punkt. Muss man
gerade
das machen?
Gerade im Hinblick darauf, dass die Portalkarten ja eben begrenzt sind, sollte man sich da schon Gedanken drüber machen, ob man das wirklich will. Ne? Ob man das jetzt sehen kann oder nicht, was auf einen zukommt. Allein der Aufwand, die zusätzlich ausräumen zu müssen, diese Zeitalterkarten, das kann schon nervig sein.
Ja, allein das ist schon schwierig, wie ich finde. Aber der Schritt ist ja zum Glück optional.
Mhm.
Und was ich finde, was auch noch ein netter Unterschied zu den Deckbuilding-Games ist, die ich sonst so kenne, die neuen Technologien, die ihr erwerbt, werden nicht erst in euren Ablagestapel gelegt und ihr kriegt sie erst in 2 Runden zu sehen, sondern die werden explizit oben auf euer Deck draufgelegt.
Ja.
Das, finde ich, ist nochmal ein echt cooler Unterschied, weil dann musst du nicht noch 2 Runden warten, bis du deine scheiß neue Technologie in der Hand hast, sondern die kannst du direkt, bam, nächste Runde nutzen. Ne?
Ja, das ist eine Motivation, dann doch mal zu einer Technologie zu greifen.
Ja, das finde ich auch echt schon ziemlich, ziemlich gut. So, also. Dann kommt, nachdem wir eine Technologie gekauft haben, oder auch nicht, wahlweise, ne, das dürfen wir uns ja aussuchen, kommt der letzte Schritt unseres Zuges. Karten ziehen. Da habe ich schon so ein bisschen angeteasert, da gibt es entweder oder Funktionen. Der Standard ist, du musst 5 Karten von deinem Deck auf die Hand ziehen. Der Punkt ist, wenn ihr in Schritt 2 irgendwas gemacht habt, also entweder keine Karte gespielt und nur verbrannt, dürft ihr 6 Karten ziehen. Beziehungsweise müsst ihr 6 Karten ziehen. Falls ihr die, wie soll ich das sagen, die den Gamble verkackt habt, dürft ihr nur 4 Karten ziehen. Also man wird quasi für dieses Pokern, wenn es nach hinten losgeht, nachhaltig bestraft. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum sollte man dann überhaupt pokern? Ganz einfach. Es gibt bei den Technologiekarten gibt es auch Doppelportale. Und sogar bei den fortgeschrittenen Technologien 4-Fachportale. Da habt ihr dann alle Portalkarten drauf. Mit solchen Karten senkt ihr natürlich die Chance zu versagen mit dem Doppelportal auf 50-50. Statt 25% Erfolgschance und mit dem 4-Fach-Portal, da habt ihr natürlich immer einen Treffer.
Ne?
Also von daher, weil ihr müsst bei diesem Gamblen nicht ansagen, wenn ihr so eine Doppelkarte spielt, jo, das ist jetzt ein Kreis und wenn es eine Kreis-Dreieckskarte ist und es kommt ein Dreieck, habt ihr verkackt. Nee, ihr benutzt dieses Portal und wenn es dann Kreis oder Dreieck als Zeitalter ist, dann habt ihr das geschafft. Deswegen sind die schon ganz schön strong, diese Multiportale, wie ich finde.
Ne? Ja, total.
Zumal die ja auch nicht verschwinden, sondern du legst sie ja einfach nur in deinen Ablagestapel. Also das ist ja schon nicht ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn ich das mal so will.
Ja, alleine schon, um sicherzustellen, dass man sich immer fortbewegen kann. Ne, wie gesagt, die Portalkarten aus dem Pool sind ja eben endlich. Und um nicht festzustecken, sollte man schon gucken, dass man diese Technologien irgendwann bekommt.
Ja, um auch nicht so häufig festzustecken. Ne? Weil wenn du mal drüber nachdenkst, keine Ahnung, du hast alle Kreisportale gebunkert, dann habe ich im Zweifel nur mein eines Start-Kreisportal. Dann kann ich zwar nie im Dead-End landen, aber ich muss halt gefühlt immer 2 Runden warten, bevor ich Kreiszeitalter-Karten lösen kann.
Genau.
Das ist halt irgendwie auch shitty. Bei all dem Kartengezieher und bei dem Kartenvernichten, nenne ich es jetzt einfach mal zerstören, was passiert eigentlich, wenn wir ein leeres Deck haben? Eigentlich recht simpel, wie bei auch fast allen anderen Deck-Building-Games, die ich kenne. Ihr mischt einfach euren Ablagestapel, platziert ihn anschließend als neues Deck wieder dazu und zieht dann so viele Karten auf, bis ihr die notwendige Anzahl aufgezogen habt, die ihr hättet müssen. Das ist schon mal so der Punkt. Auch bei den gemeinsamen Nachziehstapeln gilt, dass da dann die Ablagestapel reingemischt werden. Also wenn zum Beispiel keine Zeitalterkarten mehr zum Nachziehen da wären, es gibt einen gemeinsamen Zeitalter-Ablagestapel, wo ihr quasi die Zeitalter reinschmeißt, die ihr mit euren Portalen löst. Der wird dann neu gemischt, da wieder hingelegt, also auch die Portale, die Zeitalterkarten zum Kaufen, zum Bezahlen von Technologien gehen auch nicht aus. Ne? Also das ist ganz gut. Alles, was ihr für euer Deck kauft, so an Technologien und Portalen und so, das ist euer persönlicher Ablagestapel. Sowas wie die Zeitalterkarten landet dann im allgemeinen Ablagestapel. Das heißt, sehr, sehr abgefahrenen Game kann es durchaus passieren, dass ihr keine Technologien mehr kaufen könnt.
Genau.
Aber die Zeitalter gehen euch niemals aus, keine Sorge. Oh, schön. Ja, wann ist das Spiel zu Ende? Das Spiel zu Ende ist, wenn einer von uns den Eternitium-Kristall, den Kristall des ewigen Lebens gefunden hat. Ne? Zack, bumm, aus.
Viel das einfacher ist sehr schön witzig. Unkompliziert.
So. Es kann natürlich aber auch sein, dass mehrere Leute den Kristall finden. No, nur mal so. Sollen mehrere Zeitreisende den gefunden haben, werden die Decks verglichen. Dann wird geguckt, wie viele Basistechnologien habt ihr in eurem Deck. Die zählen einen Punkt. Fortgeschrittene Technologien 2 Punkte. No, der mit den meisten Punkten hat dann halt gewonnen. Sollte es immer noch Gleichstand geben, entscheidet, wer die meisten fortgeschrittenen Technologien gekauft hat. Und wenn dann immer noch ein Gleichstand herrscht, ja, dann haben alle keinen Bock mehr, dann wird der Sieg halt geteilt, dann leben halt 2 Leute ewig. Fuck off. Oder halb ewig. Dann leben alle Leute halb ewig.
Genau, unendlich durch 2. So geht Mathe.
Ja, ich bin mir sicher, so funktioniert Mathe. Und irgendwo ist jetzt hier irgendein Mathe-Lehrer oder was auch immer gestorben. Oh Gott. Wenn wir demnächst eine 1-Sterne-Bewertung haben, wissen wir haben wirklich jemanden, der mit Mathe arbeitet unter unseren Hörerinnen. So, dann hatte Jascha ja noch ein bisschen angeteasert, gibt es ja noch die Solo-Variante. Da muss ich die Asche auf mein Haupt führen. Ich habe den Solo-Modus bis jetzt noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob es Jascha da ähnlich ging.
Da das Spiel bei dir ist, nein.
Sehr gut. Im Solo-Modus kommt ein unbekannter Zeitreisender, eine künstliche Intelligenz, wenn man so will, mit ins Spiel, die darauf programmiert ist, den Kristall zu finden.
Verdammte KI.
Ja.
Nimmt mir die Arbeitsplätze weg.
Echt großartig, finde ich. Da wir das Solo spielen, wird bei der Spielvorbereitung alles rausgenommen, was sich auf Mitspielende bezieht. Das wird dafür dann der Karten-KI zugesprochen. Das ist ein bisschen doof. Und es wird einfach ein sechster Schritt für die KI eingefügt. In diesem sechsten Schritt nehmen wir einfach die oberste Karte des KI-Kartendecks und führen sie aus, wie es im Spiel auch mit mehreren Zeitreisenden genutzt werden würde. Danach wird sie zurück in die Schachtel gelegt. Wenn das KI-Kartendeck leer ist, passiert bei der KI einfach nicht mehr viel. Passiert also nichts. Somit endet das Eternitium-Solo-Spiel quasi entweder nach 8 Spielzügen oder wenn einer den Eternitium-Kristall gefunden hat. Mhm. Ja. Das ist eigentlich so das, was im Endeffekt passiert. Es wird dann noch, das folgt in der Anleitung, auch noch eine Erklärung, wie die einzelnen Karten sich dann im KI-Modus sozusagen auswirken. Wichtig ist, ihr könnt den Solo-Modus nur gewinnen, wenn ihr vorm Ende des letzten Spielzuges den Kristall findet. Wenn nicht, ja, habt ihr halt nicht gewonnen. Dann gibt es noch ein paar fesche Spezialmissionen im Grundspiel für den Solo-Modus. Das sind eigentlich im Endeffekt, sind das, wenn man so will, sind es einfach nur Sonderbedingungen fürs Spiel. Sie werden hier treffenderweise Missionen genannt, um euch mal die erste Mission zu verdeutlichen. Die erste Mission heißt, dein Training beginnt. Spiele nur mit Basistechnologien und Portalen. Das KI-Kartendeck beinhaltet nur 3 Chronoblaster. No? Also man wird im Endeffekt so langsam drauf aufgebaut, das alles solo spielen zu können mit den Missionen. Um das mal so zu sagen, wie es ist.
No? Ja.
Das ist eigentlich, denke ich mal, eine ganz gute Zusammenfassung. Mit der Erweiterung Next Gen kommen nochmal 5 neue Solo-Missionen dazu. Und 3 Basis- und 3 erweiterte Technologien. Also quasi nochmal mehr Solo-Spaß für alle da draußen, die gerne Solo spielen.
Ja, und damit auch was für meine Liste. Ich habe ja schon mal angekündigt, ne? Ich will mehr Solo-Spiele ausprobieren oder Solo-Varianten.
Ich auch.
Also, ne? Hoffentlich bleibt das nicht irgendein frommer Wunsch, sondern man kann es auch irgendwann mal umsetzen.
Wir hoffen es einfach mal. Aber das war mein langer und breiter Monolog und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck, während du anfängst zu reden. Denn wir sind jetzt, glaube ich, für Look and Feel thematisch dran.
Genau, so sieht's aus. Ich übernehme mal an der Stelle. Ich finde zuallererst mal, ne, genau wie du schon gelobt hast, das ganze Grafikdesign und die Motive. Ich finde, die Landschaftsbilder, die wir auf den Zeitreisekarten und auch auf den Portalkarten haben, total schön. Und umso schöner finde ich, dass die keinen Zweck haben in dem Spiel, sondern einfach nur dekorativ sind. Na, also auf so einem Dreiecksportal zum Beispiel kann es dann auch sein, dass ich nur oben so die Spitze des Dreiecks sehe und im Vordergrund habe ich irgendeine futuristische eine Stadt oder irgendeine coole Landschaft. Und bei dem ganzen Stil, wie das gehalten ist, da bekomme ich so Prometheus-Vibes. Ne? Also hier dieser Alien-Ableger. Also diese futuristischen, manchmal ein bisschen kargen Landschaften, die so eine gewisse Kühle eben ausstrahlen. Ich finde das total cool, auch von den Farben her, ne? Dass es nicht so quietschebunt ist, sondern so ein, ich weiß nicht, wie man diesen Science-Fiction-Stil nennt, aber ich finde den sehr cool. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus.
Also stimme ich dir voll und ganz zu.
Ja. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, die Artworks, die kommen auch immer nur pro Karte einmal vor, ne? Also ich glaube, jedes Kreisportal hat ein eigenes Motiv. Ich glaube nicht, dass das gecopy-pasted ist. Aber da mag ich gerade falsch liegen. Ich glaube aber, so war's.
Das muss ich jetzt erstmal so stehen lassen. Das kann sein, da bin ich mir nicht sicher. Das habe ich tatsächlich. Okay. Das ist so ein feines Detail, das ist mir entgangen, wenn dann. Also Asche auf mein Haupt.
Ja, also ich meine, als wir es zuletzt gespielt haben, da mal drauf geachtet zu haben. Ich werde nochmal nachschauen. Ansonsten ist das Ganze vom Material her ganz unspektakulär, ne? Also das Spielmaterial besteht ja ausschließlich aus dem Spielertableau, ne, was halt ein bisschen ein größeres Pappelement ist, Und ansonsten sind das halt klassische Karten. Und ja, gefällt mir total, ne? Ist wieder so ein Spiel, wo man rein mit diesem Kartenelement so coole Mechaniken erzeugt. Ich finde das irgendwie immer wieder faszinierend, wie das so geht. Gefällt mir sehr. Und zuletzt würde ich noch hervorheben, dass wir hier wieder einen sehr schönen Einsatz von Icons haben, anstelle von längeren Textpassagen. Also die Fähigkeiten der einzelnen Technologiekarten, die versteht man sofort, sobald man eben eine Runde gespielt hat, ne, und diese Icons kennengelernt hat. Und auch die Übersicht auf dem eigenen Zeitreisetableau, was ich vor mir habe, die ist auch super gut nachzuvollziehen, wenn man einmal die Regeln gelesen hat. Ne? Also da gibt es nicht mehr viele Rückfragen im Grunde genommen. War zumindest bei uns so der Fall. Also insgesamt ein sehr, sehr rundes, ja, minimalistisches, aber trotzdem echt raffiniertes Spiel. Gefällt mir total.
Ja.
Dann übergebe ich an dich, Max. Hast du noch was hinzuzufügen?
Übergebe dich mal an mich, genau.
Wirk.
Nee, ich kann dem eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Ich habe ja noch die Matte ein bisschen näher ins Auge genommen, weil wir die ja dazu gekauft haben zum Spiel. Vorab nochmal kurz für euch die Info, die haben wir ganz am Anfang tatsächlich vergessen. Die Matte finde ich persönlich echt gut, weil die vereinfacht nochmal das ganze Placement auf dem Tisch. Ne, vereinfacht es nicht nur, macht es auch hübscher, finde ich persönlich einfach. Aber ihr wisst auch, ich bin ein Mattennarr. Also wenn es Matten gibt, bin ich froh, wenn ich eine Matte dazu habe. Und was ich sagen muss, was ich bei den Jungs von Ornament Games bei den Matten immer geil finde, ist, dass die nicht gerade gecuttet sind. Also ihr habt nicht einfach nur einen geraden Schnitt, sondern ihr habt so kantige Schnittdesigns, die so ein bisschen dieses Futuristische wieder rausheben. Das hatten wir schon bei Chronofall, das haben wir jetzt wieder bei der Eternitium-Matte. Highlife. Einfach nur Highlife in Tüten. Ja, das war so mein Zusatz noch dazu, zu dem, was du sowieso schon gesagt hast. Ich brauche jetzt nicht alles nochmal durchkauen, was du gesagt hast. Das macht wenig Sinn.
Ja,
wir sind uns da sehr einig, denke ich.
Ja, wie so oft.
Ja, widerlich.
Mhm.
Ach so. Ja, aber dann können wir, glaube ich, direkt weiter los durch unser System springen, oder?
Ja, verstanden. Ich sagen.
Durch System springen.
Zu den Tops und Flops. Ja, ha. Ja, wir gehen ein Zeitreisealter weiter, nämlich 30 Sekunden. Zu den Tops und Flops.
Ja. Ich mache da jetzt einfach mal weiter, weil du gerade länger gesprochen hast und dann haben wir einen gleichmäßigen Redeanteil.
Okay.
Nein, alles gut. Flaws habe ich tatsächlich keine für mich gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das Spiel rundum gut gelungen. Es ist ein guter Deckbuilder. Dementsprechend bin ich, was Flops angeht, eigentlich raus. Sag ich dir, wie es ist. Bei den Tops habe ich schlichtweg das Artwork, dass ich das cool finde. Mir gefällt das Minimalistische eben aufgrund der Ikonografie. Ich habe auf den Karten, ähnlich wie bei einem Hero Realms oder so, nicht 6 Zeilen Text, die ich mir noch durchlesen muss, um meine Karte zu verstehen, sondern das ist ein relativ einfaches Symbol für Karten ziehen, für Zeitalterkarten umdrehen, für eine Bonustechnologie kaufen oder. Na, also es ist super einfach zu verstehen. Man hat eine Spickelkarte quasi daneben, so eine Symbolübersicht, also so eine Icon-Legende, die man sich daneben legen kann. Also alles in allem rund und top, was das angeht. Und ich finde auch tatsächlich gut, dass du eben diese, wie soll ich das sagen, dass die Gegenstände auch so ein bisschen nach dem aussehen, was sie tun sollen. Das ist ein sehr, sehr subjektiver Eindruck, aber ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich fand alles, was du da hast, wenn du da so eine Zeitbombe oder so hattest, die sah halt auch irgendwie cool aus. Als so würde ich mir Science-Fiction-mäßig eine Zeitbombe vorstellen.
Ja, auch die Roboter, ne? Also die Droiden, die es gibt, die sehen auch alle sehr, sehr cool aus. Also, ja.
Und auch sehr, sehr sinnvoll gebaut, finde ich zum Beispiel. Wenn man da an den, ich glaube, es ist der Robo-Dieb, dieser große Spinnenroboter. Wenn man da sich das Ding mal anguckt, das sieht halt trotzdem aus, als würde es laufen können und nicht wie bei manchen Star Wars-Konstrukten, wo man sich denkt so, hä? Das darf
ein
eigentlich
Ball mit Kopf.
So in etwa, ja. Genau. Ah, das fand ich aber schön, muss ich sagen. Also das hat mir sehr, sehr gefallen, was das alles angeht. Ein ganz kleiner Flop ist mir tatsächlich gerade noch beim Reden eingefallen. Damit schließe ich jetzt einfach mal ab. Dann musst du nämlich auch mit den Flops weitermachen. Haha. Ich fand, auf manchen Zeitalterkarten war echt schlecht zu erkennen, welches Symbol da drauf ist. Also welches Portal ich dafür jetzt brauche. Das lässt sich meistens durch die Farbgebung der jeweiligen Symbole ganz gut beherrschen, weil Kreise immer grün sind, Diamanten immer violett und so weiter. Aber Puh, das war trotzdem teilweise echt knifflig, fand ich.
Meinst du das? So, meinst du, dass die Landschaft das Symbol zu stark verdeckt hat?
Genau, oder? Das hatte ich bei ein, zwei Karten, hatte ich das persönlich, dass ich zweimal hingucken oder dreimal hingucken musste, bis ich sah, ah, okay, da wollen sie ein Dreieck von mir haben, alles klar.
Ah gut, okay.
Mag ein subjektives Problem gewesen sein, dass ich vielleicht zu blöd war in dem Moment, aber das war noch so ein kleines Flöppchen, damit ich hier nicht ganz so lobhudelnd durchrenne.
Okay, alles klar.
Dann übergebe ich an dich.
Ja, ich werde, nachdem du das Sandwich gebaut hast, werde ich mal mit den Flops anfangen bei mir.
Sehr gut.
Und zwar habe ich tatsächlich auch so aus meiner bisherigen Spielerfahrung nichts Konkretes, was ich da nennen könnte. Eine Sache, die man ja bei fast jedem Spiel so anbringen kann, aber bei so kleineren, kürzeren Spielen umso mehr, finde ich, die Frage nach dem Wiederspielwert. Ich habe jetzt in Fremdrezensionen zu dem Spiel schon von ganz vielen gelesen, dass sie das immer wieder sehr gerne spielen. Also das wird da nicht groß bemängelt. Ich würde sie trotzdem einmal so anbringen, weil ich mir das aus meiner eigenen Erfahrung vorstellen kann, wenn man Eternitium ein paar Mal gespielt hat, in kürzeren Abständen vielleicht, dass dann der Wiederspielwert da ein bisschen drunter leidet. Andererseits arbeitet die Spielmechanik da sehr, sehr gut gegen, wie ich finde. Und damit kann ich zu den Tops eigentlich schon rübergehen. Ich finde nämlich, dass zum Beispiel diese Push-Your-Luck-Mechanik, die wir da haben, ne, dieses Pokern, ob man blind es schafft, so eine Zeitalterkarte zu bedienen, das ist sowas, was das Spiel immer wieder einzigartig macht. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das mit unterschiedlichen spielenden Zahlen noch ein großer Unterschied wird. Also wir haben es zu viert gespielt, ne, mit unseren Mädels dabei. Und das war schon ein großes Fest, fand ich. Das hat mir total gefallen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das zu zweit spielt oder, ne, ganz zu schweigen von dem Solo-Modus, dass das nochmal eine ganz andere Spielerfahrung wird. Also ja, ich bin in der Richtung Wiederspielwert erstmal optimistisch. Auch wenn ich jetzt nicht der Hardcore-Eternitium-Vielspieler gewesen bin in der letzten Zeit, muss man halt auch sagen. Mir gefällt ansonsten die sehr, sehr tolle Bild- und Icon-Sprache in dem Spiel. Das hattest du ja gerade eben auch schon angeschnitten. Total gut, ne? Man muss wenig überlegen. Man ist sehr schnell in dem Spiel und kommt auch schnell wieder rein, wenn man es jetzt eine Weile nicht gespielt hat. Und mir gefällt, dass wir dieses großartige Konzept auf so kurze Spielzeit eingedampft haben, auf 30 Minuten so ungefähr, was wir ja auch für realistisch halten. Und das alles mit diesen verständlichen Regeln. Also die erste Runde macht das Spiel jetzt nicht doppelt so lang, sondern nur so ein kleines bisschen. Und man hat dann wirklich in diesem kleinen Format eine richtig reiche Spielerfahrung und eine ganz spannende Mischung aus Push Your Luck, aus Deckbuilding und dann auch diese soziale Komponente, ne, dass ich eventuell auch hier mit meinen Mitspielenden interagieren kann, wenn ich die entsprechende Technologie dafür habe. Also da steckt wirklich eine ganze Menge drin in 30 Minuten Spielzeit. Finde ich richtig gut.
Ja, definitiv. Was, wenn ich da kurz einhaken darf, was ich auch besonders gut an der kurzen Zeit finde, ist, dass es halt, wenn alle Leute die Regeln kennen, ist es ein cooler, netter Zwischensnack, sag ich jetzt mal, den man zwischen zwei größeren am Spielabend machen kann. Oder auch so zum Abschluss oder zum Anfang, um so ein bisschen warm zu werden. Ne? Also dass das so das Wort Zwischensnack, das finde ich, klingt zwar immer negativ, aber es ist für mich persönlich bei Spielen nicht negativ gemeint, weil zwischen zwei großen Story-Kloppern, da finde ich das immer sehr, sehr angenehm, wenn man nochmal so einen kleinen, seichten, schnelles Spiel dazwischen packt, was alle irgendwie zügig lernen, zügig spielen können und dann geht man zum nächsten großen Story-Brett weiter, weißt du?
Ja, genau. Stimmt. Das ist ein Spiel, was halt viele passende Situationen hat, wo man das sehr gut gebrauchen kann.
Ja,
das stimmt.
Definitiv, finde ich, ist eine gute, viele passende Situationen, wo man es gebrauchen kann. Nett. Gute Formulierung. Das Schweizer
Multitool. Das ist wirklich so.
Sehr ja. gut.
Dann würde ich sagen, Max, wie viele Punkte gibst du denn Eternitium?
Ich gebe Eternitium tatsächlich unter dem Gesichtspunkt, dass ich Deckbuilding-Spiele sehr, sehr gerne mag. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir damals in Hero Realms versenkt haben. Die werde ich auf dem Sterbelet wahrscheinlich auch nicht reklamieren können. Gebe ich dem Ganzen auf jeden Fall 9 von 10 Punkten. Es ist ein Top-Spiel. Mir gefällt alles super gut an dem Ding. Die Mankos halten sich in Grenzen. Es ist ein kleiner, cooler Snack für zwischendurch. Alles super. Also Runde 9 von mir.
Alles klar. Mir gibt's für Eternitium 8 von 10 Punkten. Aus ganz ähnlichen Gründen. Ich finde, das ist echt ein kleines Highlight im Kartenformat. Dass es nicht mehr als 8 werden, ist für mich eine ganz subjektive Sache, weil ich einfach, ja, ich bin ja mehr so der Immersions-Nerd und so kleine Spiele haben bei mir ohnehin immer schon einen etwas schwierigeren Stand. Aber ich finde, wenn man das eben gezielt, ne, wie du gerade sagtest, für eine Situation einsetzt, wie Aufwärmen oder so zum Übergang, als Kennenlernspiel vielleicht auch, ne, wenn man mit neuen Leuten spielt, da ist das genau an der richtigen Stelle und kann da korrekt dosiert eingesetzt werden.
Gute Zusammenfassung, würde ich sagen.
Ja. Ja, sehr schön.
Klassischer Fall von nettes Spiel für zwischendurch, echt cool. Danke an die Jungs von Ornament Games fürs zur Verfügung stellen von diesem coolen Spiel. Und ich denke mal, zum Abschluss können wir noch an unsere Zuhörenden die Frage stellen, habt ihr Tenetium schon gespielt? Habt ihr spannende Momente dazu gehabt? Wenn ja, schickt uns eure Zeitreisegeschichte einfach mal rein. Was euch so bei dem Weg durch die Zeitalter auf der Suche nach ewigem Leben passiert ist. Das würde mich mal interessieren.
Ja, und vielleicht haben wir ja auch so richtige Hardcore-Eternitium-Fans dabei, die das vielleicht immer noch häufig spielen. Dann sagt uns mal, was da so eure Langzeiterfahrungen sind, ne? Weil das interessiert mich ganz, ganz besonders doll.
Ja. Solo-Modus, ja, rauf, runter, rückwärts, quer und schräg gespielt.
Richtig.
Das und ich würde sagen, Max.
Oh, ich würde sagen, zum Abschluss das Übliche. Na, ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Auf for-voices.de könnt ihr unter unsere Folgen live kommentieren. Ihr könnt uns auf Spotify eine Nachricht hinterlassen. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen. Findet ihr alles in der Folgenbeschreibung. Und wir sind gespannt, von euch zu hören. Seien es Kommentare zu Eternitium oder generell oder Vorschläge zu Spielen, die man besprechen kann. Und dann dürft ihr gespannt sein, wie es in der nächsten Spielerezension weitergeht.
Ja, würde ich auch sagen. Also bleibt mutig, bleibt neugierig und spielt weiter, würde ich sagen.
Gute Ansage.
Finde ich auch. Gesegnet. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.